Hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Heute schauen wir uns mal genauer die Kerngedanken aus dem Buch Super Agency an von Reid Hoffman und Greg Beato. Wir haben hier Auszüge aus einer Besprechung vorliegen.
Mhm.
Und unser Ziel ist es, so ein bisschen zu verstehen, wie die beiden sich eine Zukunft vorstellen, in der KI, also künstliche Intelligenz, ja alltäglich ist und uns vielleicht alle zu Super Agents machen könnte.
Genau, dieser Begriff Super Agency, der ist ja zentral.
Absolut. Reid Hoffman kennt man ja, Mitgründer von LinkedIn, auch PayPal. Und seine zentrale These ist schon ziemlich kühn, muss man sagen.
Ja.
Er sagt, KI ist der nächste große Sprung. Also vergleichbar mit der Dampfmaschine. Sie soll unsere Fähigkeit zu handeln, Dinge zu gestalten, massiv erweitern.
Also wirklich eine Erweiterung unserer menschlichen Fähigkeiten.
Genau. Stellen Sie sich vor, Sie könnten komplexe Daten analysieren, schlagkräftige Argumente formulieren, Simulationen durchführen, alles mit persönlichen KI-Helfern. Das ist so die Richtung.
Okay.
Und dieser Zustand, Super Agency, tritt dann ein, so die Idee, wenn eben eine kritische Masse an Leuten durch KI so befähigt wird, dass das Ganze die Gesellschaft umkrempelt.
Eine gesellschaftliche Transformation durch individuelle Befähigung.
So kann man sagen. Um das Ganze ein bisschen zu ordnen, teilen die Autoren die Leute, die sich mit KI beschäftigen, grob in vier Typen ein.
Mhm, diese vier Kategorien, ja.
Da gibt's die Doomer, die sehen die Apokalypse, KI versklavt uns. Dann die Gloomer, die sind auch skeptisch, sehen viele Risiken, fordern strenge Regeln.
Die Vorsichtigen sozusagen.
Genau. Dann die Zoomer, die sind total optimistisch, Vollgas voraus. Und dann die Bloomer. Und da zählen sich Hoffmann und Beato selbst dazu.
Und was heißt Bloomer genau?
Optimistisch, aber mit Betonung auf schrittweise Entwicklung und breiter Beteiligung. Also nicht einfach laufen lassen, aber auch nicht abwürgen.
Ja, und dieser Bloomer-Ansatz, der ist, glaube ich, wirklich entscheidend für ihr ganzes Argument. Es geht darum, KI eben nicht hinter verschlossenen Türen zu entwickeln.
Sondern
unter ständiger Einbeziehung der Öffentlichkeit. Mit Feedbackschleifen. So ähnlich argumentieren sie, wie das beim Auto oder beim Internet ja auch gelaufen ist.
Ah, okay. Also lernen durch Machen, aber eben öffentlich.
Genau. Und das Faszinierende daran ist die Idee, Risiken eben durch dieses schrittweise Vorgehen, durch Versuch und Irrtum im Kleinen, zu managen. Anstatt zu versuchen, alles vorab mit vielleicht unpassenden Regeln zu erschlagen und die Entwicklung zu bremsen.
Verstehe. Man lernt aus Fehlern, solange die Einsätze noch nicht so riesig sind.
Richtig. Und ein weiterer Punkt, den Sie stark machen, sind diese privaten Gemeingüter. Private Commons.
Das klingt erstmal widersprüchlich. Privat und Gemeingut.
Ja, ist ein interessanter Gedanke. Es ist eine Art Gegenentwurf zur Macht der großen Plattformen. Denken Sie an sowas wie Wikipedia, OpenStreetMap, GitHub.
Ah, okay. Wo viele freiwillig was beisteuern, was dann allen nützt.
Genau. Oft kostenlos, nach bestimmten Regeln. Und die Vision ist, dass zukünftige KI-Agenten ganz selbstverständlich auf diese gemeinsamen Wissens- und Werkzeugkisten zugreifen können.
Und das befeuert dann wieder die individuelle Super-Agency.
Exakt. Zugang zu geteiltem Wissen, aber verstärkt durch die persönliche KI. Das ist die Verknüpfung.
Okay. Und wenn wir über Zugriff reden, dann kommen wir zu einem Punkt, der wirklich aufhorchen lässt, Ihre Sicht auf Datenschutz. Die ist ziemlich provokant.
Mhm, das kann man wohl sagen.
Sie sagen ja quasi, zu strenger Datenschutz kann manchmal dem Gemeinwohl schaden. Beispiel Gesundheitswesen, wo man mit mehr Daten vielleicht viel mehr erreichen könnte.
Genau, das ist die Argumentation. Und Sie bringen dann noch ein weiteres, fast schon philosophisches Argument. Wir bauen doch längst tiefe Bindungen zu nichtmenschlichen Intelligenzen auf.
Wie meinen Sie das?
Naja, denken Sie an Götter, an Haustiere oder ganz modern an unsere Smartphones. Wir interagieren, wir bauen Beziehungen auf. Eine enge Beziehung zu einer KI sei da eigentlich nur der nächste logische Schritt.
Puh, das ist schon eine steile These. Akzeptieren wir das einfach so?
Naja, Sie sagen ja nicht, dass es keine Regeln braucht. Aber statt starrer Vorabregeln setzen sie eher auf dynamischere Dinge. Benchmarks, Wettbewerb, um Normen zu bilden.
Wie soll das funktionieren?
Sie nennen als Beispiel die Chatbot-Arena. Das ist eine Plattform, da können Sie verschiedene KIs direkt vergleichen, bewerten.
Ah, ich glaube, das kenne ich.
Und die Idee ist halt, dass durch solche Vergleiche und den Wettbewerb quasi von unten Standards für Transparenz und Zuverlässigkeit entstehen. Eine Art Regulierung durch Sichtbarkeit und Nutzerfeedback.
Das klingt fast evolutionär. Die Besten setzen sich durch, weil sie vertrauenswürdiger sind. Aber das führt uns doch direkt zur Vision von LLMs, also diesen großen Sprachmodellen.
Genau, die Technologie hinter ChatGPT und Co.
Und den darauf basierenden KI-Agenten als ständige Gesprächspartner im Alltag.
Absolut. Hoffmann und Beato malen tatsächlich das Bild einer Zukunft, wo die Interaktion mit einer KI anregender, vielleicht sogar produktiver sein könnte, als viele menschliche Gespräche oder nur passiv Medien zu konsumieren.
Das ist ja krass.
Ja, sie sehen da ein enormes Potenzial für Lernen, für persönliches Wachstum. Und wenn man das jetzt wieder auf die große Ebene hebt, wird auch klar, warum sie so auf die Bedeutung einer souveränen eigenen KI-Infrastruktur pochen, gerade für Europa.
Weil davon die Zukunft abhängt.
So sehen sie das. Nationale Unabhängigkeit, zukünftiger Wohlstand, das hängt ihrer Meinung nach ganz entscheidend davon ab, ob man bei dieser Schlüsseltechnologie vorne mitspielt. Und sie meinen, diese Dringlichkeit sei hier bei uns noch nicht überall so richtig angekommen.
Okay, fassen wir die Kernidee von Super Agency vielleicht nochmal zusammen. Es ist im Grunde eine Wette auf einen positiven Kreislauf, oder?
Ja, das trifft es gut.
Je mehr der Einzelne, also Sie, ich, jeder, ganz konkret von KI profitiert, besserer Zugang zu Wissen, zu Werkzeugen, vielleicht sogar, wie Sie sagten, KI-Therapeuten oder Tutoren, desto stärker werden die positiven Effekte für alle durch Innovation, Produktivität, Wohlstand. Das ist schon eine sehr, sehr optimistische Sicht.
Definitiv optimistisch. Aber Sie argumentieren eben, dass man die Ansätze dafür heute schon sehen kann. Dass es nicht nur reine Utopie ist.
Gut.
Und das bringt uns eigentlich zu einer abschließenden Überlegung, vielleicht für Sie da draußen. Wenn wir diesen Optimismus von Hoffmann und Beato mal für einen Moment beiseite schieben, wie stellen Sie sich denn ganz persönlich vor, dass KI als ständiger Dialogpartner oder Assistent Ihren Alltag, Ihre Denkprozesse verändern könnte? Vielleicht auf Arten, an die wir heute noch gar nicht denken.
Eine interessante Frage.
Ja?
Wo sehen Sie da für sich die größten Chancen? Und wo überwiegen vielleicht doch eher Bedenken, Abhängigkeit, Manipulation, die Nutzung ihrer Daten? Das ist eine Abwägung, die uns alle wohl noch eine ganze Weile beschäftigen wird.